dass wir auch Sie mit einem herzlichen Applaus begrüßen. Sie gehört dazu, wie zu jedem Hauptamtlichen. Ich habe es heute Morgen schon gesagt bei der Frau Wolfsberger, wir Hauptamtlichen leben von unseren Frauen, die mit uns an einem Strang ziehen. Und meine Frau hat es immer gesagt, wir sind Team für Jesus und das ist bei euch auch so. Und deshalb herzlich willkommen auch dir, Gabi. Rolf, jetzt bitte ich dich nach vorne. Pfarrer Dr. Rolf Sohns, Studienleiter am Albrecht-Bengel-Haus. Wenn ich dich so anschaue, Rolf, werde ich das dumpfe Gefühl nicht los. Du hast vor kurzem viel erlebt. Man könnte vermuten, du bist im falschen Fanblock standen und hast Deutschland gerufen oder ich weiß nicht.
Ja, die Frage, die ich heute am öftesten beantworten muss, was es mit dem Arm auf sich hat. Also ich habe nicht mit wilden Bengeln geschlägert. Ich bin auch nicht unter die Räuber gefallen. Ich bin vielmehr unter die Räder gekommen. Auf einer Radtour durch das schöne Kochertal in Goxen, kurz vor meiner Heimatstadt Harthausen-Goxen, bin ich gestürzt und zwar richtig heftig gestürzt. So dass eigentlich ich hätte mir Kopf und Kragen brechen können, aber es war so viel Bewahrung drin und jetzt sind es ein paar Kleinigkeiten.
Respekt, dass er heute hier ist. Jeder normal Arbeitende hätte sagen können, ich bin krankgeschrieben, ich bin daheim. Also dir herzlichen Dank und Respekt in aller Namen, dass du da bist. Rolf Sohns, du bist Studienleiter am Albrecht-Bengel-Haus, Fachbereich Praktische Theologie, Schwerpunkt Seelsorge. Und als Seelsorgelehrer bist du nicht nur am Bengel-Haus tätig, sondern tourst auch durch das Land, bist in unterschiedlichen Seminaren tätig, unterrichtest Seelsorge. Was willst du den jungen Predigerinnen und Predigern mitgeben? Was ist deine Botschaft, was ist dein Interesse, selbst wenn man es zuspitzt, wenn sie alles vergessen würden, was muss sitzen bleiben?
Ich möchte vermitteln, die Bibel gesprächsgerecht einzubringen. Das heißt, biblische Geschichten, biblische Worte, biblische Bilder in ein Gespräch so einbringen, dass ich mich selber drin wiederfinden kann und mir diese Geschichten, Worte, Bilder der Bibel zur Hilfe für mein Leben werden. Das ist eine Kunst, die Bibel ins Gespräch zu bringen, aber das ist mein Anliegen.
Du sprichst nachher zu uns über Spiritualität als Kraftquelle im Alltag. Was sind für dich weitere Kraftquellen?
Ich bin ein sehr genießerischer Mensch. Ich genieße die Schöpfung und alles, was mit der Schöpfung zu tun hat. Das fängt mit dem Essen an. Das hört auf mit dem guten Glas Wein, aber es fängt vor allem auch was damit zu tun, dass ich mich gerne in der Natur bewege, die Natur auch betrachten kann, also nicht nur im Rad durch den Wald düse, sondern auch die Natur betrachten kann und die Feinheiten der Natur betrachten kann. Also ich genieße die Schöpfung und alles, was mit der Schöpfung zu tun hat, in vollen Zügen, da lebt meine Seele davon. Das ist mal das eine. Das andere hat auch was mit der Schöpfung eigentlich zu tun, wenn ich meine Familie erwähne. Meine Frau und unsere 5 Kinder, die geben mir Kraft, die geben mir Freude, die geben mir Segen. Da lerne ich selber unheimlich viel in der Familie, was man eben nur als Vater lernen kann mit Kindern zwischen 8 und 18. Da muss man viel, viel, viel lernen als Vater. Und da bin ich kräftig dabei. Und das Nächste, gelegentlich ziehe ich mich in die Stille zurück, manchmal auch für längere Tage, manchmal auch für eine ganze Woche oder wie im letzten Herbst für 10 Tage, um auf Gott zu hören. Und das sind Dinge, die mir wichtig sind, ja.
Dankeschön. Wunderbar. Und jetzt bin ich froh, dass du nicht auf den Mund gefallen bist, sondern nur auf die Hände. Und bitte ich ans Mikrofon. Gottes Segen dir, Rolf.
Das ist ein Dinger. Hä? Das ist mein Kollege im Bengelhaus. Und ich finde, er macht das so super, diese Moderation. Und wo hat er denn immer seine Gags her? Da fängt er immer deinen Gag an. Und da wollen wir ihm auch mal Danke sagen und ihn beklatschen. Und es ist ein Vorrecht im Bengelhaus, wirklich, ich sage das jetzt nicht nur als Fishing for Compliments, ich meine es wirklich so, mit solchen Kollegen zusammenzuarbeiten, ist was Schönes. Und auch mit solchen tollen Studenten da. Auch euch danke. Spiritualität als Kraftquelle für meinen Alltag. Die Frage nach der Kraft, die ist so alt wie die Menschheit. In den Osterferien hatte ich Gelegenheit zu einem Besuch im Deutschen Museum in München. In diesem gigantischen Museum befindet sich eine Unterabteilung mit dem Stichwort Kraftmaschinen. Man sieht alles sehr schön, auch pädagogisch sinnvoll aufgebaut, die ganzen Kraftmaschinen, die seit jeher den Menschen es einfacher zu machen, das Leben zu bewältigen. Es beginnt ganz einfach mit den Muskelkraftmaschinen, ein Hebel, eine Kurbel, ein Rad, eine Rolle, ein Göbel. Man kann mit relativ wenig Kraftaufwand große Dinge bewegen. Geht man ein Stück weiter, kommt man zur Wasserkraft und einem Wasserkraftwerk. Die Menschen haben es benutzt und benutzen es, um ein Sägewerk zu betreiben. In der nächsten Halle dann die Windkraft bis hin zur Dampfmaschine. Früher bekam jeder Bub sie noch geschenkt zu Weihnachten. Turbinenkraft, Dieselkraft, Atomkraft, alles das wird sehr schön erklärt dort und mir war das sehr eindrücklich, wie alt diese Frage nach der Kraft für uns Menschen ist, so alt wie die Menschheit. Denn ohne Kraft können wir unseren Alltag kaum bewältigen. Und ich denke jetzt nicht nur an die Muskelkraft oder an die Körperkraft oder die Kraft der Maschinen. Ich denke jetzt auch nicht nur an die Ausdauerkraft von Sportlern. Jedes Herz, jeder Puls, jeder Gedanke, jeder Kuss, jede Liebe, es braucht Kraft. Nicht nur der Bizeps, unsere Studenten. Wenn Sie Ihre Seminararbeiten schreiben, die Seelsorger, wenn Sie Gespräche führen, an der Werkbank, in der Küche, im Haushalt, in der Familie. Wir brauchen unendlich viel Kraft, um unser Leben zu bewältigen. Woher kriege ich diese Kraft? Ganz am Ende des Vaterunser heißt es, dein ist die Kraft, denn dein ist die Kraft. Das heißt, sie kommt von Gott. Alle Kraft kommt von Gott. Und sie gehört Gott. Sie kommt nicht von mir, sie gehört auch nicht mir, sie kommt immer von Gott. Die Kraft, die die Welt in Gang hält und auch mein Leben erhält, kommt von meinem Schöpfer. Dein ist die Kraft. Und oft schon beim Beten des Vaterunsers wurden mir diese Worte zum Trost. Ich bete sie meistens sehr bewusst am Ende des Vaterunsers. Dein ist die Kraft, Matthäus 6, 13, da steht's. Lasst uns also jetzt heute Nachmittag überlegen, was dieses eine Wort für unser Leben bedeutet. Dein ist die Kraft und wie diese Kraft in unser Leben hineinkommt. Erstens, die Kraft des Evangeliums. Das deutsche Wort Kraft, im Griechischen heißt es Dynamis. Worte wie Dynamik, Dynamo, Dynamit leiten sich davon ab. Durch die Kraft Gottes, durch das Evangelium kommt also eine Dynamik, eine verändernde Kraft in unser Leben hinein. Nicht wir sind der Dynamo unseres Lebens, nicht wir halten uns am Leuchten und am Laufen, sondern da ist eine andere Kraft, die durch uns leuchtet, die uns am Laufen hält, die uns in Bewegung bringt. Das ist das Evangelium. Das ist zunächst einmal Kraft. Das Evangelium ist Kraft. Das ist nicht Information. Es ist eine Kraft, Paulus, Römer 1, 17, Dynamis Gottes. Kraft Gottes, die Menschen tatsächlich verändert. Eine Kraft, die Tote auferweckt und Ungläubige bezwingt. Die gute Botschaft des Evangeliums ist meines Lebens Kraft. Psalm 27, der Herr ist meines Lebens Kraft. Und davon lebe ich. Vom Evangelium, das ist die Kraft meines Lebens. Erster Punkt, wie lebe ich Spiritualität? Zunächst einmal, dass ich auf dieses Evangelium höre. Jetzt ist diese Kraft des Evangeliums keine Kraft, die ich in mir vorfinde. Es ist eine Kraft, die von außen kommt. Luther sagte extra nos. Und das unterscheidet das Evangelium von esoterischen Kräften, von anderen spirituellen Kraftquellen, bei denen wir uns versenken und in uns selber Kraft suchen. Nein, das Evangelium ist eine Kraft von außerhalb, sie kommt von außen auf mich zu. Und es ist entscheidend. Denn was mache ich, wenn ich auf dem Trockenen sitze? Was mache ich, wenn ich in mir nichts mehr finde? Wenn da nichts mehr in mir ist? Wenn nichts mehr da ist an Kraft, an Wille, an Leistungsvermögen? Was ist, wenn ich mich selber nicht mehr mag? Wenn ich mich selber verurteile, nicht mehr leiden kann? Und da ist der Hinweis auf die eigenen Kräfte nur Spott und Hohn. Sagen Sie mal einem Menschen, der depressiv ist, streng dich jetzt doch mal an. Das ist Spott und Hohn. Sagen Sie doch einem Menschen, der nicht mehr kann, jetzt zieh dich doch selber raus. Das ist Spott und Hohn. Da braucht es die Kraft, die von außen kommt. Da braucht es ein Wort, mit dem ich leben kann. Vielleicht auch ein Liedvers, der mit mir geht. Aber es muss von außen kommen, weil ich es in mir selber nicht vorfinde, diese Kraft. Und das ist für mich das Wichtigste. Kraft nicht durch Selbstversenkung oder Selbsterforschung, sondern von außerhalb, sie wird mir geschenkt durch Christus. Neulich hörte ich von einem sogenannten energieautonomen Haus. Vielleicht leben Sie in einem solchen Haus. Gemeint ist ein Haus, das nicht auf Erdöl oder Erdgas angewiesen ist, ein Haus, das sich völlig selber versorgen kann. Wärmepumpe, Sonnenkollektoren wird es wohl brauchen. Eine gute Isolation muss sicher dazukommen, damit ein Haus energieautonom ist. Und so genial dies auch im Falle eines Wohnhauses sein mag, für uns Menschen gilt es nicht. Wir sind keine energieautonomen Menschen. Wir sind keine Selbstversorger. Wir brauchen die Kraft von außen. Die Kraft des Heiligen Geistes, der von außen hineinkommt und uns aufbaut, tröstet. Kraft des Evangeliums, das mir sagt, du musst dich nicht selber erlösen. Du musst nicht einmal dich selber rechtfertigen. Du musst dich nicht selber ins rechte Licht vor Gott setzen. Kraft deshalb, weil es zu mir sagt, du musst dich auch nicht anstrengen. Du musst auch von mir nichts gelten. Kraft deshalb, weil es mir ein Trost ist im Leiden, ein Halt ist, weil es mich wieder aufrichtet. Kraft Tag für Tag, weil Jesus für mich ist. Wer kann gegen mich sein? Kraft ist mir das Evangelium, weil ich als bedürftiger Mensch kommen kann, mit leeren Händen. Und es fällt uns so schwer manchmal. Wir meinen, wir müssten vor Gott was bringen. Wir müssten vor Gott was vorweisen. Wir müssten etwas leisten. Er sagt, du darfst so mit leeren Händen kommen. Und dann gibt er. Deshalb ist es Kraft. Unsere eigene Kraft verzehrt sich, unsere eigene Energie verbraucht sich. Und deshalb brauchen wir jetzt diesen Zuspruch des Evangeliums Tag für Tag neu. Wirklich am besten täglich. So wie ich täglich esse, trinke, brauche ich diesen Zuspruch, dieses Evangelium Tag für Tag neu. Es wird immer weniger. Stellen Sie sich vor, Sie beten 14 Tage nicht. Meinen Sie, Ihr Glaube wird mehr oder weniger? Sie gehen eines Jahr, ein Jahr lang nicht in Gottesdienst, wird der Glaube mehr oder weniger? Es verzehrt sich, verbraucht sich. Wie in einer Beziehung, wenn man nicht miteinander spricht, es wird immer weniger, es wird immer dünner, es wird immer dürftiger, es wird immer trockener. Und deshalb braucht es diese Begegnung mit dem Evangelium, diesen Zuspruch, Tag für Tag neu. Und so komme ich Tag für Tag vor Gott mit leeren Händen, höre auf sein Wort, halte mich hin wie eine leere Schale und sage, Herr, füll mich neu mit deinem Geiste. Oft bete ich dieses Lied, manchmal auch ein anderes, und das kann mit der Zeit auch wechseln. Aber ich habe so meine eigenen Lieder und Gebete, die ich so internalisiert habe, und dann bete ich die und sage: Herr, so komme ich vor dich. Wie ein leeres Gefäß, Herr, füll mich neu, Herr, gib mir neu, so bin ich. Ich habe es nicht, aber du hast es, komm zu mir. Das Evangelium sagt mir, dass ich kein Selbstversorger bin und es auch nicht sein muss. Das hat Luther schon im ersten Glaubensartikel gesehen, Artikel von der Schöpfung. Da sagt er: Der mich täglich und reichlich versorgt und vor allen Übeln bewahrt und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit. Und jetzt wird es interessant. Ohne all mein Verdienst und Würdigkeit. Da fängt es schon an. Da kann ich es lernen in der Schöpfung, in den alltäglichen Dingen, dass ich kein Selbstversorger bin. Ohne all mein Verdienst und Würdigkeit. Also, das Erste, was mir zur Kraft wird, ist das Evangelium. Die Botschaft, dass Jesus Christus zu mir steht. Zweitens, die Kraft des Gebets. Einen der schönsten Sätze, die ich in den letzten Jahren über das Gebet gehört habe, stammt von Ole Hallesby, norwegischer Professor und Bischof, und er schreibt: Beten heißt Jesus in seine Hilflosigkeit hineinlassen. Beten ist weniger ein Tun als ein Geschehen lassen, weniger ein aktives Wirken als ein Empfangen. Ein neues Licht wird so aufs Gebet geworfen, keine Pflicht, keine Leistung, keine Kraftanstrengung, sondern eine Haltung meines Lebens. Jesus in meine Hilflosigkeit hineinlassen. Im Beten drückt sich meine Hilflosigkeit aus. Ungeschminkt vor ihn treten. Eingestehen, dass ich auf Hilfe angewiesen bin. Zugeben, dass ich Kraft brauche. Zugeben, dass ich es nicht weiß, wie es geht. Und ich weiß es oft nicht. In allermeisten Fällen weiß ich es nicht, wie ich es machen soll. Und dann sitze ich vor so einem Vortrag, und dann sitze ich vor einer Predigt, und dann sitze ich vor einem Seelsorgegespräch. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und das ist das Evangelium. Und das ist schön. Beten heißt, Jesus meine Hilflosigkeit hinhalten. Tag für Tag neu. Und dann müssen sie ihre Kinder erziehen. Dürfen sie erziehen. Und dann haben sie schwierige Menschen und schwierige Gespräche. Was soll ich sagen? Wie soll ich trösten? Und damit ist das Gebet mir Kraftquelle. Aber das eine ist mir wichtig: ich darf es zugeben, dass die Luft raus ist. Ich darf es zugeben. Meistens geben wir es ja gar nicht zu. Anstatt dass wir es zugeben, Herr, die Luft ist raus, stürzen wir uns in noch mehr Arbeit. Verdrängen das, wollen es nicht wahrhaben, wie es mir wirklich geht. Wollen vor Gott oder uns selbst groß sein, und der Herr sagt: Mensch, brauchst du doch gar nicht. Ich lese nirgends in der Bibel, dass wir nicht schwach sein dürften. Ich lese nirgends in der Bibel, dass wir nicht müde sein dürften. Ich lese nirgends in der Bibel, dass wir nicht auch mal verzweifelt sein dürfen. Lesen Sie mal die Klagepsalmen. Die ganze Bibel ist voll, und das dürfen wir sein, das darf vor Gott sein. Und sagen: Herr, die Luft ist raus. Herr, ich brauche Erneuerung. Aber dass wir es uns eingestehen, das hat was mit Spiritualität zu tun. Zwischen Beten und Atmen besteht ein Zusammenhang. Es wurde mal gesagt, das Beten sei das Atmen der Seele. Ein ausgezeichnetes Bild. Die Luft, die unseren Körper braucht und gibt uns von allen Seiten, sie sucht in uns einzudringen, sie können gar nicht nicht atmen. Gut, sie können die Luft anhalten, aber das ist anstrengend. Nur muss ich Nase, Mund öffnen, dann strömt die Luft ein und aus. Und so ist es auch mit dem Gebet. Die Luft, die meine Seele braucht, umgibt mich von allen Seiten. Die Gegenwart Gottes umgibt mich von allen Seiten. Der Heilige Geist, den kann ich einatmen und ausatmen. Im Beten, er kommt, er ist da und umgibt mich von allen Seiten. Stille sein vor Gott. Ihn aufnehmen in der Stille. Aber es braucht eines, dass ich meine Seele öffne, dass ich mein Herz öffne, dass er einströmen kann. Sich ihm hinhalten, hat Herr Wolfsberger heute Morgen gesagt. Ich habe das letztes Jahr mal gelernt, geübt, 10 Tage in der Stille, immer wieder dieses Gebet, Jesus Christus. Jesus Christus, 10 Tage lang nur dieses Gebet. Nur diese 2 Worte, Jesus Christus, 10 Tage lang diese 2 Worte beten. Da kommt der Heilige Geist mit diesen Worten und stärkt uns von innen. Sich ihm hinhalten, das dürre Herz ihm hinhalten, sagen, komm du hinein mit deinem Geist in mein Leben. So wie die Luft, so wie die Schöpfung, so brauche ich dich. Still sein. Unsere Seele muss täglich so viel verarbeiten. Nicht nur äußeren Stress, Bilder, Gedanken, Ärger, Konflikte, Enttäuschungen, sich falsch verstanden wissen, schuldig werden. Das geht tagtäglich durch mein Lebenshaus durch. Tagtäglich. Ich kann es nicht verhindern, das ist so. Das ist eine 7-köpfige Familie. Da ist tagtäglich viel auch an Dingen, die einfach geschehen. An dieser Stelle bedarf es des Gebetes. Im Gebet sage ich diese Dinge meinem Herrn, gehe am Abend den Tag mit ihm nochmal durch. Lass nicht zu, dass die Dinge in meiner Seele lasten oder ihr Unwesen treiben. Bring manches unterm Kreuz. Bitte um Reinigung meines Herzens. Eine Art Seelenhygiene, die ich jeden Abend mache. Damit die Dinge, die mich vom Tag her belasten, nicht in mir ihr Unwesen treiben. Im Gebet breite ich es aus. Ich sage es ganz offen, Herr, das war so und da war ich ungeschickt, es tut mir leid. Aber so nochmal aufmerksam den Tag durchgehen und die Dinge vor Gott ausbreiten. Sie werden sehen, Sie können besser schlafen. Oder beten Sie einen Psalm vor dem Schlafengehen. Es hat dieselbe Wirkung. Sie können besser schlafen. Aber dass die Seele immer wieder gereinigt wird, eigentlich täglich, im Gebet. Ein Gebet hat eine reinigende Wirkung. Drittens, können Sie noch zuhören? Super. Ich kann auch noch schwätzen, bloß muss ich schwitzen. Drittens, die Kraft der Vergebung. Die Kraft der Vergebung. Es ist schon einige Jahre her, es war am Heiligen Abend. Unsere Kinder waren noch klein. Und damit die Mama zu Hause die Geschenke und das Wohnzimmer schön herrichten konnte, nahm ich unsere Kleinen mit. Und zwar nach Rottenburg in den Dom. Nachmittag des Heiligen Abend. Dort war eine schöne Weihnachtskrippe mit großen Figuren und die wollten wir einfach anschauen. Und während ich diese Figuren so mit den Kindern anschaute, sah ich sehr viele Leute in den Dom kommen. Sie gingen in diese Kabine, wo der Pfarrer, der Priester saß und kamen nach einiger Zeit wieder heraus. Kam der Nächste. Ich hatte den Eindruck, sie gingen erleichtert heraus, aber vielleicht war das ja nur ein Eindruck. Und ich wusste genau, dass die jetzt in dieser Kabine beichten. Und in diesem Moment habe ich mir so sehr gewünscht, katholisch zu sein. Ich dachte, soll ich da jetzt auch reingehen? Es wäre doch gut so vor Weihnachten und vor den Diensten, die anstehen, vor diesem Fest einfach mal so eine Reinigung meiner Seele. Das wäre doch jetzt schön. Aber ich bin dann doch nicht gegangen. Hat mich nicht getraut. Beichten kommt vom althochdeutschen Beichten, heißt so viel wie bejahen. Ich bejahe meine Schuld. Wir Evangelischen kennen es vom Vater Unser oder von der Beichte beim Abendmahl. Aber diese Einzelbeichte ist bei uns außer Mode gekommen, was ich sehr, sehr bedauere. Stellen Sie sich einen Wasserball vor. Nur in großer Kraftanstrengung kann man ihn unter Wasser halten. Immer wieder schwappt er nach oben. Und genauso ist es mit der Schuld, die man versucht, mühsam unter der Oberfläche zu halten. Es kostet unheimlich viel Kraft, Schuld zu verdrängen. Sie können am Ende sogar völlig erschöpft sein davon. Wenn Sie Schuld über Jahre verdrängen, können Sie am Ende völlig erschöpft sein, kräftemäßig. Da geht die Kraft aus. Man kann es nicht. Im Grunde kann man es nicht. Und deshalb ist die Beichte eine wunderbare Erfindung Gottes. Von Hermann Betzel, dem ehemaligen bayerischen Landesbischof, weiß ich, dass er einmal im Monat, er war Landesbischof, von München mit dem Zug nach Neuenbettelsau fuhr. Dort hatte er jemanden zum Beichten, ließ dort seine Dinge und dann fuhr er wieder zurück nach München ins Landeskirchenamt. Und er war frei. Ich selber habe keinen Beichtvater. Suche seit Jahren einen. Doch gehe ich immer wieder auf Einkehrwochen oder stille Tage. Und dort hat es meistens auch Seelsorger und ich fasse dann auch den Mut, auch wenn mir es schwerfällt, haben Sie eine halbe Stunde für mich. Sehr eindrücklich ein Gespräch und er legt eine Ikone auf den Tisch und sagt, du, der Herr ist da, fang an. Und was du jetzt sagst, das sagst du nicht. Das sagst du nicht mir. Ich bin nur dabei und höre zu, das sagst du direkt Gott. Und so konnte ich sagen. Und dann spricht er mir die Vergebung Gottes zu. Und was glauben Sie, wie man sich da fühlt? Wie neu geboren, wie ein neuer Mensch. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Das ist der Kraft, das ist die Kraft des Evangeliums, die Kraft der Zuspruch in der Beichte. Warum berauben wir uns dieses Kraftmittels? Warum nehmen wir es uns nicht in Anspruch, um unserer selbst willen, jeder Bruder, jeder Schwester, jeder Mensch geistlichen Lebens kann das? Und komischerweise, wenn Leute zu mir zur Beichte kommen und ich sehe sie später wieder, ich weiß nicht mehr, was sie gebeichtet haben. Also keine Angst. Wenn Leute zu mir gekommen sind, ich wusste es später nicht mehr, das war weg. Interessiert mich auch nicht mehr, ist ja klar. Das ist weg. Man hat da oft unnötige Ängste und Barrieren in diesen Dingen. Ich glaube, dass geistliches Leben ohne regelmäßige innere Reinigung einfach nicht möglich ist. Wir brauchen sie hinein in unsere Ehen und Familien, in unsere Gemeinden. Und da wird die Gemeinde neu. Und da werden die Ehen neu. Und die Freundschaften werden neu. Aber nur so. Das hat was mit Spiritualität zu tun, das hat mit Kraft zu tun. Denn die Kraft des Heiligen Geistes kommt in ein Leben, wo ein Mensch Buße tut, zu Deutsch beichtet. Da kommt die Kraft des Geistes. In ganz großer Fülle. Wirklich. Jetzt haben wir das Evangelium, von dem lebe ich. Oh, ich bin geliebt. Jetzt haben wir das Gebet. Oh, herrlich, ich bin hilflos. Jetzt haben wir die Beichte. Ach, ich darf kommen, wie ich bin. Und jetzt kommt das Vierte, das ist die Gemeinschaft. Die Kraft der Gemeinschaft. Ich sage hier nichts Neues. Und wenn Sie diesen Tag heute ein bisschen Revue passieren lassen, dann tut er uns unheimlich gut. Also mir tut dieser Tag gut. Vorhin draußen. Da sieht man so viele nette Menschen auf einem Haufen. Und viele kennt man und viele sagen, schön, dass du da bist. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag. Und da merken Sie schon was von der Kraft der christlichen Gemeinschaft. Da spüren Sie schon, das tut, das hat was Heilsames, was Tröstliches. Mensch, jeder Bruder, jede Schwester ist mir eine Stärkung. Das ist was Schönes. Nein, es gibt aber auch das andere, Gemeinschaft, die entmutigt statt ermutigt, die fertig macht statt aufbaut. Und trotzdem, wir brauchen sie. Wir merken sie auch so in ganz weltlichen, menschlichen, säkularen Sätzen, wie meine Familie gibt mir Kraft, Meine Arbeit gibt mir Kraft, mein Erfolg gibt mir Kraft. Schon da merken wir, wie Gemeinschaft was Gutes ist, uns gut tut. Aber es geht vor allem um die Gemeinschaft in Christus. Lasst uns die Gemeinschaft von Bruder und Schwester neu als Zentrum der Kraft entdecken. Zwei Erfahrungen möchte ich dazu weitergeben. Erstens, die erste Erfahrung betrifft meinen Gebetspartner, mit dem ich mich fast jede Woche treffe. Wir treffen uns nicht zum Kaffee trinken und Schwarzwälder Kaffee. Dann hat man einen, mit dem man sich treffen kann. Und das durchströmt meinen Tag. Es tut mir so gut, diese halbe Stunde. Aber ich, das ist ein Geschenk Gottes, dieser Mensch, mit dem ich so beten kann. Ich sage, wie mir es geht, meine Anliegen, und dann beten wir füreinander. Warum ist das nicht möglich, zu sagen, wir treffen uns zu zweit, Frau zu Frau und Mann zu Mann, eine halbe Stunde, da fängt an, ihr Glaube wieder Kraft zu schöpfen. Wir brauchen den Bruder. Die zweite Erfahrung, fragen Sie unsere Studierenden aus dem Bengelhaus. Ich glaube, ich übertreibe jetzt nicht, wenn ich sage, wenn Sie sie fragen, was ist denn das Beste am Bengelhaus, werden Sie unisono sagen, die Gemeinschaft. Und so ist es auch. Es ist nicht die Brillanz der Studienleiter. Es ist nicht die Architektur unseres Hauses, das ist schon ein bisschen alt. Es ist nicht die brillante Theologie an der Uni Tübingen, sondern das sich tragen und ertragen, das gemeinsame Essen, Feiern, Beten, Diskutieren, Gott loben, vor Gott sein, das ist es, was den Segen im Bengelhaus ausmacht. Und deshalb brauchen wir auch in Zukunft ein Bengelhaus. Warum ist die Gemeinschaft eine Quelle geistlicher Kraft? Warum? Weil der Herr sagt, da bin ich selber da, wo zwei oder drei versammelt sind. Da wohnt er. Da lässt er sich nieder. Da ist sein Name, sein Trost. Deshalb stärkt es. Hat auch was Heilendes. Psychotherapeut sieht einen seiner ehemaligen Patienten nach Jahren. Und er fragt ihn, wie geht's Ihnen? Und was half Ihnen damals? Und der Psychotherapeut, promoviert, Professor, Bücherschreiber, erwartet, dass ein ehemaliger Klient sagt, natürlich, es war Ihre tolle Analyse damals. Es war diese wohl aufgebaute Therapie, die mir half. Und wissen Sie, was der Klient sagt? Wissen Sie, an was ich mich am meisten erinnere und was mir am meisten geholfen hat? Als Sie damals im Garten unserer Klinik sich eine Viertelstunde zu mir auf die Bank setzten und einfach Zeit für mich hatten und mit mir sprachen und fragten, wie geht es mir? Sie merken, wie das der Seele gut tut und die Seele heilt. Diese Viertelstunde. Also, die Gemeinschaft hat was Aufbauendes. Das ist das eine und das andere. Nicht nur der Herr ist in der Gemeinschaft, im Bruder, in der Schwester begegnet mir auch der Herr. Sein bloßes Dasein ist mir Trost. Bonhoeffer sagt, der Christus im Herzen des Bruders ist stärker als der Christus im eigenen Herzen. Ich komme zum Schluss. Spiritualität ist kein Luxus. Ein Mitarbeiter der Gemeinde, der durch eine persönliche Krise gegangen ist, schreibt mir: Frömmigkeit ist nicht mehr nur eine schöne Sache, sondern etwas, ohne das mein Leben gar nicht mehr funktioniert. Stille Zeit ist kein Luxus mehr, sondern oft eine Frage des Überlebens. Ich brauche viel Selbstdisziplin.
Aber wenn ich diese Zeiten vor und mit Gott vernachlässige, fehlt mir meine Kraft zur Bewältigung meines Alltags. Ich fand das so ehrlich. Es ist für mich kein Luxus mehr, sondern die Kraft für mein Leben. Wenn ich sie vernachlässige, kann ich meinen Alltag nicht mehr bewältigen. Es ist nicht nur Pflege einer religiösen Veranlagung. Und Spiritualität schon gar kein Modethema. Es ist lebenswichtig im Pfarramt, in der Gemeinde, in der Mitarbeiterschaft. Jesus Christus ist die Quelle unserer Spiritualität. Er spricht zu uns, dass er uns lieb hat. Wir dürfen bedürftig vor ihn kommen. Wir dürfen unsere Schuld bei ihm abladen. Und schließlich stärkt er uns durch die Gemeinschaft. Es sind einfache Dinge. Und da bin ich jetzt wirklich am Schluss. Es sind ganz einfache Dinge und nichts Kompliziertes, die das christliche Leben ausmachen. Aber diese einfachen Dinge, hören, beichten, beten und in der Gemeinschaft bleiben, die dürfen wir ein Leben lang einüben. Es sind immer die einfachen Dinge. Danke Ihnen fürs Zuhören.